Letzten Sonntag hat Markus Klotz die Predigt gehalten und er hat am Anfang gesagt, wenn ihr euch heute etwas merkt, merkt euch Verborgenheit. Ich habe es mir gemerkt, Markus, also ich war gehorsam, aber wirklich hängen geblieben ist mir was anderes in der Predigt. Geht das auch? Ich hoffe ja. Und zwar dieses Bild vom Vater, der mich im Verborgenen mit offenen Armen empfängt. Das hat mich berührt und das hat meiner Seele gut getan. Und heute wollen wir weitergehen in der Bergpredigt und da mal schauen, was Gott uns so weiter sagt. Und es geht um Alltag und Vertrauen. Die Franziska hat es schon schön eingeführt. Ich hoffe, ich kann alle Fragen beantworten, die du jetzt aufgeworfen hast. Wir gucken mal, gell? Es geht darum, wie haltbar unser Vertrauen ist, wenn unsere Sicherheiten wegfallen. Denn Vertrauen zeigt sich erst in dem Moment, wenn die Sicherheiten wegfallen. Wenn man in den Bergen unterwegs ist und angeseilt ist, dann merkt man die Haltbarkeit des Klettergurtes und des Seiles erst, wenn man fällt. Wenn man nicht fällt, war die ganze Sache umsonst. Aber wenn man fällt, dann braucht man Vertrauen in das, was einen dann hält. Unser Leben ist von vielen Dingen erfüllt. Und nicht immer geht alles glatt. Wir kommen immer wieder in Situationen, die uns herausfordern, die uns überfordern, die an uns Dinge stellen, wo sich zeigt, ob das Vertrauen hält. Wenn alle unsere menschlichen Sicherungen wegfallen, was wir so alles machen und tun und überlegen und vorher planen, dann wird unser Vertrauen tatsächlich auf die Probe gestellt. Und heute in dem Abschnitt über die Bergpredigt geht es genau darum. Ich möchte den Text jetzt gleich vorlesen, aber ich möchte euch vorher mit in ein Bild nehmen, dass wir wissen, warum Jesus diese Predigt so gehalten hat. Und zwar stellt euch einen Augenblick vor, ihr seid auf einem schönen Hügel, da ist auf dem Hügel eine Lichtung und es ist Frühling und die Blumen blühen wunderschön und die Vögel zwitschern und in einiger Entfernung sitzt Jesus auf einem Stein und hat schon 1,5 Stunden gepredigt. Und jetzt kommt er an einen bestimmten Teil, den ich euch jetzt vorlese. Ich hoffe, ihr habt das Bild. Und los geht's. Häuft keine Schätze auf der Erde an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und die Diebe einbrechen und sie stehlen. Häuft euch vielmehr Schätze im Himmel an, dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. Wenn dein Auge aber trübe ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir dunkel ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit? Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht diese Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Und ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag abgeschnitten und im Ofen verbrannt. Darum wird sich euer Vater noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um alle diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch Gott auch alles andere schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag, der wird schon für sich selbst sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Boah, das ist mal ein wuchtiger Text hier. So dicht und so voll, dass ich wieder nicht zu allem was sagen kann. Ich habe schon gesagt, ich muss in 8 Wochen nochmal eine Predigtreihe über die Bergpredigt machen und über alles predigen, was ich jetzt weggelassen habe. Aber weiß ich nicht, ob ich das mache. Mal gucken. Jesus hat in diesen Text echte Zumutungen eingepackt. Und die Versuchung ist da, bei sowas den Text so lange hin und her zu drehen und abzuschwächen und zu relativieren, bis er so ist, dass ich sage, okay, so kann ich mitleben. Ich will mich bemühen, heute dieser Versuchung zu widerstehen. Ich glaube, dass viele Bibeltexte, viele Aussagen von Jesus in ihrer Radikalität wie ein Stein im Schuh sind. Wenn man so einen Stein im Schuh hat, ist Laufen eine unangenehme Sache. Und ihr kennt das vielleicht, wenn es so ein kleiner Stein ist, dann versucht man den so lang im Schuh hin und her zu schieben, bis er an irgendeiner Stelle ist, wo er nicht so stört. Das machen wir, wenn wir die Zumutungen Jesu so lang verdrehen, bis sie uns nicht mehr stören. Dann verfehlen sie ihr Ziel. Ein Stein im Schuh fordert uns eigentlich zu etwas anderem heraus. Er fordert uns heraus, anzuhalten, innezuhalten, den Schuh auszuziehen, den Stein rauszunehmen, ihn wieder anzuziehen und wieder neu loszulegen. Jesus spitzt zu und provoziert, damit wir anhalten und innehalten, damit wir merken, so kann ich nicht weitergehen. Ich muss da was in meinem Leben verändern. Und dieser Abschnitt, den ich gelesen habe, fordert uns heraus, vielleicht wieder neu mal innezuhalten und zu sagen, ist da was, wo ich einen Stein aus dem Schuh meines Lebens ziehen muss? Wir gehen das mal Stück für Stück durch. Jesus spricht vom Schätzesammeln. Und ich sehe schon, wie wir so uns so innerlich entspannen und sagen, wow, das ist nicht mein Problem. Schätze sammeln beginnt erst ab 1 Million Euro. Da bin ich raus. Das Problem ist, dass Jesus nicht von der Größe der Schätze redet, sondern von der Bedeutung der Schätze für unser Leben. Er sagt, dein Herz, also das, was dich wirklich ausmacht, das, was dich antreibt, das, was dich motiviert, das, was dich ausmacht, das ist da, wo dein Schatz ist. Die Frage ist also, wo ist dein Herz? Wofür hast du immer Geld und Zeit, auch wenn Geld und Zeit knapp sind? Was bestimmt ganz automatisch dein Denken, ohne dass du das Hirn einschalten musst? Jesus sagt, das ist dein Schatz, denn da ist dein Herz. Schätze müssen nicht Geld sein, das kann auch was anderes sein. Und Jesus sagt, macht euch doch mal bewusst, dass diese Schätze, die ihr so sammelt, die sind auf dieser Seite der Ewigkeit alle vergänglich. Alles auf dieser Seite der Ewigkeit ist vergänglich. Wir wissen, dass das so ist. Wir wissen, dass wir nichts mitnehmen werden. Aber wir leben manchmal so, als würden wir Dinge für die Ewigkeit schaffen. Jesus fordert uns heraus. Er sagt, sammelt nicht Schätze auf dieser Erde, wo sie vergänglich sind, sondern sammelt Schätze, die in der Ewigkeit zählen. Und jetzt macht Jesus was sehr Gemeines. Er erklärt uns nämlich nicht, was er damit meint. Ja, was ist denn ein Schatz für die Ewigkeit? Wenn ich hier dem Bettler in der Königsstraße 2 Euro in seine Dose schmeiße, ist das ein Schatz für die Ewigkeit? Wenn ich hier mich erweichen lasse von Sandras Rede und im Kindergottesdienst mitarbeite, ist das ein Schatz für die Ewigkeit? Wenn ich 10% meines Einkommens für den Herrn spende, nein, für den Friedenshof, für beides, ist das ein Schatz im Himmel? Wenn ich mich ausgiebig um Menschen kümmere, die nicht mehr kommen können, ist das ein Schatz im Himmel? Das ist alles gut. Die Frage ist, sind das Schätze im Himmel? Oder ist das nur gutes Engagement? Ich versuche ganz am Schluss eine Idee zu geben, was der Schatz im Himmel sein könnte. Wir gehen mal weiter, dann spricht Jesus über das Auge und das Licht. Das ist ein eigenartiger Abschnitt, den überspringe ich heute. Wer sich jetzt darauf gefreut hat, tut mir leid. Dann redet Jesus über die Frage, wem die Loyalität in unserem Leben gehört, dem Geld oder dem Gott. Da steht in alten Übersetzungen das Wort Mammon. Das Wort Mammon ist ein aramäisches Wort für Geld. Also, es ist Geld. Und er macht es an unserem Alltag fest. Er spricht von völlig banalen Dingen. Vom Essen, vom Trinken und vom Kleiden. Jetzt nicht nur an die Frauen, sondern an alle. Wer von euch stand heute Morgen vor seinem Schrank und hat gesagt, was ziehe ich heute an? Ganz ehrlich, die Hände hoch. Da die anderen alle nicht nackt da sitzen, haben sie sich die Frage auch gestellt. Vielleicht automatisch. Das machen wir doch ständig. Wer von euch hatte heute überlegt, was machen wir heute mit Mittagessen? Wollen wir essen gehen? Wollen wir kochen? Wollen wir jemanden einladen? Haben alle dran gedacht, was machen wir? Wird die Gemeindeversammlung so lang dauern, dass wir überhaupt nicht mehr essen gehen können, sondern erst Abendessen? Wie wird das sein? Wir machen uns ständig Dinge über den Alltag. Banale Beispiele. Ich denke, Jesus meint nicht nur Essen und Trinken und Anziehen. Er meint auch Fragen, die Franziska am Anfang schon gesagt hat. Wie schaffe ich meine Arbeit? Woher bekomme ich Arbeit? Wann kann ich mir endlich den neuen Kinofilm ansehen? Oder will ich den überhaupt sehen? Oder wer geht mit? Oder wie auch immer. Wann bekomme ich endlich einen Arzttermin? Ich habe ein Problem, muss zum Arzt und ich erreiche dann niemanden und kriege keinen Termin. Wie kann ich endlich ein bisschen abnehmen? Wohin fahre ich in den Urlaub? Kann ich überhaupt in den Urlaub fahren? Fahre ich mit jemand anders in den Urlaub? Fahre ich alleine in den Urlaub? Wie erziehen wir unsere Kinder? Oder die Kinder, wie ertrage ich meine Eltern? Wie soll ich die nächste Prüfung bestehen, wenn ich keine Zeit zum Lernen habe und nichts kapiert habe? Wie komme ich die Lücken im Dienstplan ausgefüllt? Nicht nur im Kindergottesdienst, auch an anderen Stellen. Wer kann mir helfen, meine Wohnung zu renovieren? Ich schaff's nicht mehr alleine. Wer denkt überhaupt noch an mich? Wissen die im Friedenshof noch, dass ich da bin? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und Jesus macht jetzt etwas, das finde ich irgendwie echt frech. Er setzt diesen ganzen Alltagsfragen 2 sehr sorglose Beispiele entgegen. Deshalb habe ich euch am Anfang das Bild gegeben. Er spricht von den Vögeln, die um ihn rumzwitschern. Habt ihr es eben im Lobpreis gehört, als die Fenster auf waren, dass die Vögel gezwitschert haben? Leute, es wird Frühling, wie cool ist das denn? Er sagt, jetzt hört, guckt euch die habt ihr gerade zwitschern gehört, schaut sie euch an. Die pflügen nicht. Die säen nicht, die düngen nicht, die ernten nicht, machen die alles nicht. Die fliegen nur rum und zwitschern fröhlich vor sich hin und der Vater im Himmel versorgt sie doch. Und in Klammern denkst du, die haben ja auch keine Teenagerkinder. Das ist leicht. Und dann stellt er die Frage, denkt ihr nicht, dass ihr in den Augen eures Vaters im Himmel wertvoller seid als die Vögel? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort lautet doch, ganz klar. Und das zweite Beispiel, die Blumen auf der Wiese, das ist sogar noch provokanter. Die Blumen, die da um ihn herum blühen, wenn ihr über die Wiesen geht, die Krokusse kommen raus, alles wunderschön. Er verweist auf ihre wundervollen Farben und Formen und er stellt sie in ihrer Schönheit in Vergleich mit Salomo. Salomo war für die Menschen damals so wie Ludwig der 14. oder irgendwie sowas. Also mehr Pracht geht nicht. Und er sagt, die waren schöner, als Salomo jemals hätte sein können. Und dann spitzt er es nochmal zu und sagt, diese Blumen, die blühen heute und morgen werden sie abgemäht und weggeschmissen. Und doch verschwendet euer Vater im Himmel seine ganze Kreativität an diese Blumen, obwohl sie nur ein paar Tage da stehen. Und dann fragt er, warum habt ihr so wenig Vertrauen? Er setzt schon voraus, dass es so ist. Ich hätte mich das nicht getraut, aber er tut das. Der Alltag mit seinen tausenden Fragen und das Vertrauen, darum geht es im Kern. Hält unser Vertrauen auf Jesus, wenn es in den Alltag geht? Was bleibt von unserem Vertrauen am Sonntag, wenn unser Alltag mit der wirklichen Welt in Konflikt kommt? Und dann haut er diesen Satz raus, den finde ich am krassesten. Macht euch keine Sorgen, Sorgen machen ist was für Heiden. Jesus, bitte, was willst du von uns? Dürfen wir keinen Einkaufszettel mehr schreiben? Dürfen wir nicht mehr planen, was wir zu essen kochen wollen? Dürfen wir nicht über die Entwicklung unserer Kinder nachdenken, die gerade eine schwierige Phase haben, die zwischen 2 und 22? Sollen wir keine Pläne machen? Ja, wie sollen wir denn jemals unsere Gemeindefreizeit abhalten, wenn wir keine Pläne machen? Das kannst du doch nicht gemeint haben, Jesus. Soll ich nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehen beim Arzt, um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen? Sollen wir einfach in den Tag hineinleben und schauen, wie es kommt? Ist es das, was Jesus will? Das waren jetzt alles rhetorische Fragen. Nein, ist die Antwort. Denn Jesus hat selber nicht einfach in den Tag hineingelebt. Jesus hat sein Leben schon geplant. Als er erfahren hat, dass sein Freund Lazarus todkrank ist, hat er gesagt, wir bleiben noch hier. Und 3 Tage später sagt er, jetzt machen wir uns auf die Reise. Er hat geplant und entschieden. Er hat nicht einfach es kommen lassen. Jesus ist nicht gegen das Planen. Was meint er also mit mach dir keine Sorgen? Das Wort Sorgen ist im Deutschen ein bisschen schwierig, weil es 2 Bedeutungen haben kann. Das Wort Sorgen kann man verwenden im Sinne von Vorsorgen, Versorgen, Fürsorgen. Wenn man es definieren will, Verantwortung für eine erwartbare Situation übernehmen. Das ist damit gemeint. Wenn ich was kochen will, muss ich vorher einkaufen gehen. Also das Einkaufen ist das Vorsorgen. Wenn wir heute im Gottesdienst Lobpreis singen wollen, dann müssen Lieder ausgesucht werden vom Musikteam. Haben sie übrigens fantastisch gemacht bisher. Sonst singen wir halt keine Lieder. Wenn ich die Vorsorgeuntersuchung nicht mache, um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen, kann es hinten dumm rausgehen. Und es ist verantwortlich, vorzusorgen, für zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen. Das meint Jesus alles nicht, wenn er über mach dir keine Sorgen spricht. Sorgen kann aber auch im Sinne von befürchten, gefangen nehmen lassen, verbissen sein, besessen sein, von etwas gebraucht werden. Wenn man es kurz definiert, von befürchteten Erwartungen beherrscht werden. Und um euch das zu erklären, habe ich euch was mitgebracht. Jetzt, wenn ihr jetzt die Karten mal kurz austeilt, dann machen wir jetzt mal eine Selbsterfahrung. Und macht euch jetzt bitte keine Sorgen, es wird nicht wirklich peinlich. Man muss nicht aufstehen und den Platz wechseln. Man muss nicht mit Leuten reden, wenn man es nicht will. Alles ganz entspannt. Ihr bekommt jetzt eine Karte. Wer online zuschaut, ihr könnt gerne euch irgendeine Postkarte nehmen. Mit dem geht das ganz genauso gut. Das, was auf der Karte draufsteht, ist nur ein bisschen Benefit. Es geht nur um so eine Karte in der Größe. Das reicht schon. Ich warte jetzt einen Augenblick, bis jeder so eine in die Hand hat, weil ihr müsst alle eine in der Hand haben. Fehlt noch irgendwo was? Ihr habt schon alle geguckt, was auf der anderen Seite steht, aber da kommen wir später erst hin. So, hat jeder seine Karte? dann nehmt die mal mit der Seite, wo Sorgen draufsteht. Die Sorgen, die habe ich so ein bisschen verschwommen geschrieben, weil das ist mit Sorgen oft so. Sie sind verschwommen und nebulös. Man kann sie nicht so richtig greifen. Es ist so ein Gefühl von, oh, sei es so schwierig. So, und jetzt bitte ich euch, diese Karte zu nehmen und langsam an eure Nase zu führen für die Augen, ja? Und dann achtet mal drauf, was ihr von eurer Umgebung noch sehen könnt, wenn ihr das so vor der Nase habt, ja? Habt ihr es alle? Haltet es mal so. Jetzt hätte ich gern mein Handy hier, da würde ich ein Foto machen, aber das lasse ich jetzt. Was passiert? Ihr seht nur noch Sorgen. Ihr seht ganz wenig links und rechts. Ihr nehmt eure Umgebung nicht mehr wirklich wahr. Ihr seid beherrscht von den Sorgen und nebenbei sieht es auch noch bescheuert aus. Ihr könnt die Karten wieder runternehmen. Das meint Jesus, wenn er sagt, macht euch keine Sorgen. Es geht darum, sich nicht so sehr von etwas beherrschen zu lassen, dass daneben nichts anderes mehr Platz hat und alles andere verblasst. Das meint Jesus, wenn er sagt, bitte, macht euch keine Sorgen. Also die Aussage, macht euch keine Sorgen, Sorgen ist etwas für Heiden, ich übertrage die mal. Die könnte man so formulieren, lasst euch von den alltäglichen und Dingen und Aufgaben und Problemen nicht so sehr gefangen nehmen, dass ihr das wirklich Wichtige aus dem Blick verliert. Ihr kennt doch euren liebevollen Vater, der sich um euch kümmert. So beherrscht von Sorgen sind nur Menschen, die den liebevollen Vater nicht kennen. Jesus wünscht sich also mehr als alles andere, dass unser Leben getragen wird, auch in den schwierigen Phasen, von dem Vertrauen in die Güte und Fürsorge unseres liebenden Vaters im Himmel. Er selbst hat in dieser Geborgenheit gelebt und er wünscht sich, dass wir das auch erleben. Dabei wissen wir aus dem Leben Jesu, dass das nicht bedeutet, dass immer alles gut geht. Dieser Weg, getragen durch den Vater, hat Jesus am Ende ans Kreuz geführt. Aber Jesus wusste trotzdem, dass auf diesem Weg ihm die Liebe des Vaters gilt. Bis auf den Augenblick, wo er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das hat eine ganz besondere Bedeutung in dem, was er für uns getan hat. Dass er nämlich die Gottesferne ertragen hat, damit wir nicht mehr in der Gottesferne leben müssen. Damit wir wissen, dein Vater im Himmel, der hält zu dir, der ist für dich, der ist dir nah. Und nachdem Jesus das alles so klar gemacht hat, kommt er zu einem Satz, der ist echt spannend. Strebt vor allem anderen nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles geschenkt werden. Meistens ist er bekannter, wie Luther ihn formuliert hat, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Dieser Satz ist für viele Pastoren, Pastorinnen, Hauptamtliche und Diakonissen ein Teil ihrer Berufungsgeschichte und ihres Dienstverständnisses. Mein Schwiegervater war auch Pastor, bei dem war das so, das war sein Lebensmotto. Und leider ist es so, dass manchmal dann Familien und alles Mögliche hinten runterfällt, weil man ja am ersten nach dem Reich Gottes trachtet. Denn man versteht Reich Gottes als Dienst für die Gemeinde, als Dienst für Jesus, als Dienst für die Kirche, für Werke, für Evangelisation, als Dienst für andere. Man spricht von Reich Gottes Arbeitern. Aber ich glaube, das ist irreführend. Gottes Reich ist der Kernbegriff der Verkündigung Jesu. Er beginnt seine Predigten damit, dass er ganz am Anfang sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und er meint damit nicht die Kirche, die Gemeinde, den Dienst. Er meint damit den Einfluss Gottes, des liebenden Vaters auf dein und mein Leben. Das ist die Herrschaft Gottes. Das ist das Reich Gottes. Das heißt, das Reich Gottes findet genauso an der Kasse beim Rewe statt, wenn die Kassiererin oder der Kassierer Jesus nachfolgt. Wie es hier auf der Bühne stattfindet, wenn gepredigt wird. Streben nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit bedeutet, dass wir das, was wir tun, wenn wir den Werten Jesu folgen, die er am Anfang der Bergpredigt in diesen Glückwünschen gesagt hat. Wenn wir sanftmütig sind, statt Druck zu machen. Wenn wir leidensbereit sind, statt Recht haben zu müssen. Wenn wir zuhören, statt andere totzureden. Dann ist das die Herrschaft Gottes, die sich in unserem Leben ausbreitet. Sie breitet sich aus, wenn wir uns um die bessere Gerechtigkeit bemühen, die nicht in unserer Frömmigkeit liegt, sondern im Erleben der Vergebung, die Jesus Christus uns schenkt, immer wieder schenkt. Sie breitet sich aus, diese Herrschaft Gottes, wenn wir die Gebote so nehmen, wie sie gemeint sind und sie nicht so lang zurechtbiegen, wie wir sie gern hätten. Und wenn wir an diesen Geboten, wie sie gemeint sind, scheitern, dann reden wir uns nicht raus, sondern kehren um und bitten um Vergebung und finden in der erlebten Vergebung neue Kraft, um weiterzugehen. Reich Gottes bedeutet, wenn wir im Verborgenen unsere Beziehung zum Vater leben, ohne auf unsere Wirkung nach außen zu achten. Und es bedeutet, wenn wir in den Herausforderungen und Problemen des Alltags das Vertrauen in den liebenden Vater nicht verlieren, sondern daran festhalten, gegen die Umstände. Und ihr habt es schon gemerkt, auf der Rückseite dieser Karte steht ein Bibelvers. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, er sorgt für euch. Aus 1. Petrus 5, Vers 7. Und wenn jetzt jemand hier sitzt und denkt, boah, der predigt da vorne, das ist leichter gesagt als getan. Du hast recht. Genau das ist es. Das ist der Stein im Schuh, wo wir immer wieder anhalten müssen und den Schuh aufbinden und müssen sagen, ich muss den rausholen, ich muss diese Sorgen da rausholen, ich muss damit umgehen. Wenn ich in den Sorgen und Ängsten meines Alltags unterzugehen drohe, sagt dieser Vers, werf es auf Jesus. Ich werf es auf ihn und sage, Herr, ich vertraue dir. Es fühlt sich zwar nicht so an. Ich vertraue der Wahrheit, dass du da bist. Und das tue ich immer und immer wieder. Ich habe den Vers in den Regenbogenfarben gemalt, weil ich an den Bund denken musste, den Gott mit Noah geschlossen hat. Da setzt er ja den Regenbogen in die Wolken und er setzt ihn als Erinnerungszeichen in die Wolken. Und interessanterweise, wir denken immer, der Regenbogen erinnert uns daran, dass Gott die Welt nicht vernichten will. Aber in der Bibel steht es andersrum. Da steht, der Bogen soll Gott daran erinnern, dass er die Erde nicht mehr vernichtet. Und wenn du vielleicht diese Karte am Kühlschrank hast und die Sorgen dich übermannen und du guckst sie dir an, dann sprech doch ein Erinnerungsgebet an Gott. Lieber Vater, hier ist der Bogen. Bitte erinnere dich an mich. Du hast gesagt, du willst mich nicht untergehen lassen. Halt mich bitte fest. Und gleichzeitig soll der Bogen uns daran erinnern, dass Gott geduldig und voller Güte ist. Und nicht sagt, das hast du mit den Sorgen jetzt zum 5. Mal falsch gemacht, jetzt ist aber Schluss. Ich darf mich erinnern, Gott ist für mich da und ich halte daran fest. Nehmt euch diese Karte mit und hängt sie euch irgendwo hin. Wenn gerade Sorgenzeit ist, könnt ihr die Seite nach vorne machen und sagen, ich will mich nicht verherrschen lassen und sie umdrehen und sagen so, und jetzt werfe ich es. Und man kann die auch zusammenknüllen und wegwerfen. Dann muss man sie halt hinterher wieder bügeln oder ihr kriegt sie von mir digital und könnt euch 20 Stück ausdrucken oder so. Es geht darum, dass wir nach dem Einfluss Gottes auf unser Leben streben. Und zwar dann, wenn wir ihn wirklich brauchen. Und nicht dann, wenn alles glatt geht. Und dieses Wort, alle eure Sorgen werfet vor auf ihn, das hat Gott uns nicht zur Einmalbenutzung gegeben. Nein, das ist ein Flatrate-Wort, würde man heute sagen. Das darf ich immer wieder und 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 immer wieder benutzen. Das ist für den Dauergebrauch gedacht. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir in den Problemen und Sorgen des Alltags es immer wieder auf den Vater werfen, und vielleicht brauchen wir manchmal dazu jemand, der es mit uns tut, auf den Vater werfen und ihm vertrauen. Vertrauen bedeutet ja nicht, dass ich es kann, sondern dass ich es wage, auch wenn ich es nicht kann. Dann sammeln wir Schätze im Himmel, glaube ich. weil wir diese Verbindung zu dem Vater stärken, der uns festhält, ob es sich so anfühlt oder nicht. Ich wünsche dir und mir den Mut, in den Herausforderungen unseres Alltags die Sorgen immer wieder auf Jesus zu werfen und ihm zu vertrauen, dass wir in seiner Hand geborgen sind. Ich lade uns jetzt zur Stille ein, mit Gott zu reden. Vielleicht hast du gerade eine Sorge, die du auf ihn werfen musst, dann tu das. Oder du kennst jemanden, der gerade in schwierigen Zeiten ist, dann bring ihn zum Vater und segne ihn. Und dann wollen wir beten miteinander. Jesus, dieser Text ist eine Zumutung für uns. Und es ist leicht, ihn zu lesen, und es ist leicht, eine Predigt darüber zu halten und das zu erzählen. Aber wie viel schwerer ist es, das tatsächlich im Alltag zu tun? Das Vertrauen zu wagen darin, dass du festhältst. Wenn alles scheint wegzufallen, an dir festzuhalten. Ich möchte dich bitten, durch deinen Heiligen Geist, dass du jedem von uns den Mut machst, diese Sorgen, das, was uns gefangen nimmt, immer wieder auf dich zu werfen. Immer wieder und immer wieder. Und ich möchte dich bitten, dass die Macht der Sorge nachlässt und das Gefühl des Vertrauens zunimmt. Dass wir gehalten sind in dem, wo uns scheinbar nichts mehr hält. Ich möchte dich für jeden bitten, der jetzt gerade durch eine schwere Zeit geht, dass du ihm nah bist, dass du hältst und dass du ihm das Gefühl gibst, nicht alleine zu sein. Und ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir die Augen öffnen für Menschen, die gerade durch so schwere Zeiten gehen, dass wir ihnen das Vertrauen stärken können, indem wir auf sie zugehen und sie ermutigen und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Steine in den Schuh gelegt hast, damit wir innehalten und stoppen und uns neu ausrichten auf dich. Schenk, dass wir das tun und dass das geschieht. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.